Es wurde heute schon mehrfach erwähnt, dass ich heute predige statt dem Arthur. Bin auch sehr glücklich, dass du wieder hier bist. Genau. Gibt es irgendjemand hier, der noch nie ein Problem hatte? Noch nie irgendetwas erlebt hat, was schwierig oder herausfordernd war, worüber er sich den Kopf zerbrochen hat? Würde ich gerne die Hände sehen. Ja, dachte ich mir schon, ne? Schön wär's, aber total unrealistisch. Jeder von uns hat Probleme. Nicht unbedingt jeder gerade in diesem Moment, wo er hier sitzt, das ist auch schön, aber wir kennen Sorgen. Wir kennen Bedrängnis, wir kennen es, uns zu fragen, wie soll es weitergehen? Ja, wie sollen wir nur aus dieser Sache heil herauskommen? Und manchmal sind es nur kleine Dinge. Manchmal sind es so Sachen wie, ja, die Unmengen an Haushaltsaufgaben und das sehr kleine Zeitfenster zwischen den verschiedenen Terminen. Wie soll man das eigentlich hinkriegen? Ja, vielleicht ist es aber auch einfach die Sorge, du sollst etwas organisieren, vielleicht eine Mitfahrgelegenheit. Wie macht man es, dass keiner warten muss und nicht zu viel Benzin verfahren wird? Oder was schmeckt dem Schwiegervater, wenn er zu Besuch kommt? Oder wie bringe ich das Regalbrett an? Das sind kleine Dinge. Ja, Dinge etwas nervig, aber ein bisschen tüfteln und wir haben es gelöst. Eigentlich sind es doch eher die großen Nöte, die uns bewegen. Wie soll man mit der Diagnose umgehen? Ja, die eigene oder die von dem anderen. Was ist mit einem verlorenen Job? Wovon soll man leben? Wird man einen neuen finden? Was mache ich, wenn eine Wohnung gekündigt wird? Wo soll es hingehen? Aber auch die zwischenmenschlichen Probleme, ja, die lasten doch häufig schwer auf unserem Herzen. Wie kann die Beziehung wieder gekittet werden nach so einem großen Streit? Wie spreche ich die Verletzung an, die mir der Arbeitskollege ständig zufügt? Oder wie gehe ich mit der Person in der Gemeinde um, die mich emotional so herausfordert? Oder was soll ich gegen die Kälte und die Gleichgültigkeit in meiner Ehe tun? Probleme können ganz unterschiedlich aussehen und keiner von uns ist vor ihnen gefeit. Und auch das Volk Juda, was wir in den letzten Wochen in dem Buch Jesaja betrachtet haben, wo Gott zu ihnen spricht, ja, das hatte auch ein Problem. Okay, naja, wahrscheinlich hatte es mehr als ein Problem, aber gerade eben hatten es ein sehr großes Problem, das stand nämlich genau vor ihrer Haustür und das waren nämlich die Assyrer. Die Assyrer wollten ihr Land einnehmen, ihre Feinde standen so an ihren Grenzen. Ne? Und das, ja, das ist ein großes Problem. Und wenn man ein Problem hat, was macht man dann? Gerade wenn man so ein großes Problem vor der Haustür hat, ja, dann fängt man an, nachzudenken. Man überlegt sich, welche Ressourcen habe ich, was kann ich tun? Mein ganz praktischen Fall vom Essen für den Schwiegervater, ja, was hat ihm bis jetzt geschmeckt, was habe ich denn zu Hause, was ist zeitlich realistisch. Aber im Fall von Juda war es mehr die Frage, ja, wie sieht unser Militär aus? Haben wir die Möglichkeiten, unsere Grenzen zu verteidigen? Die Antwort war, nein, haben wir nicht. Wir sind nicht stark genug, um gegen Assyrien, das ist eine Weltmacht, wir sind so ein kleines Land hier. Wir können das nicht schaffen. Also wenn die eigenen Ressourcen an ihre Grenzen kommen, fragt man sich, welche Optionen haben wir denn jetzt noch? Wenn man jetzt ein anderes Beispiel nimmt, zum Beispiel einen Stellenabbau in der Firma, ja, man könnte sich unersetzlich machen. Dir Wissen aneignen, das nur du hast, so damit die auf jeden Fall dich nicht feuern können. Oder du könntest dich auf die Suche nach einem neuen Job machen. Dich jetzt schon mal bewerben, das sinkende Schiff rechtzeitig verlassen. Optionen. Im Fall von Juda, naja, kämpfen wird schwierig. Aber aufgeben und ein Vasallenstaat werden, ja, das wollen wir jetzt auch nicht. Also vielleicht doch kämpfen, vielleicht gibt es ja doch einen Verbündeten. Vielleicht gibt es jemand, der uns helfen kann. Wer ist denn in der Nähe? Wer könnte vielleicht helfen, ja, auf der Weltkarte schauen? Kontaktliste durchscrollen. Ach ja, unser Nachbar Ägypten. Ägypten, der einmal selbst eine Weltmacht war, jetzt momentan nicht so sehr in dieser Zeit, aber die können uns doch helfen. Entscheidung getroffen, Plan so schnell wie möglich umsetzen. Juda sagt, packen wir ein paar Geschenke ein, lass uns Boten senden, auf geht's nach Ägypten, lass uns einen starken Verbündeten an unsere Seite holen, weil mit denen kann uns doch gar nichts passieren. Das war ihr Plan. So wollten sie mit ihrem Problem umgehen. Aber lasst uns doch mal jetzt in den Predigttext von heute schauen. Schauen wir mal, was Gott dazu zu sagen hat. In Jesaja 30, wir lesen die Verse 1 bis 7 erstmal. Meinen widerspenstigen Kindern wird es sehr schlecht gehen, sagt der Herr. Sie schmieden einen Plan, der nicht von mir ausgeht. Sie schließen ein Bündnis, das nicht nach meinem Sinn ist. Dadurch schaufeln sie Sünde auf Sünde. Sie machen sich auf den Weg nach Ägypten hinab, ohne mich zu fragen. Sie suchen dort beim Pharao Zuflucht und wollen sich dort unter dem Schutz Ägyptens bergen. Doch die Zuflucht zum Pharao wird sie beschämen und die Flucht unter den Schutz Ägyptens wird ihnen zuschande werden. Ihre königlichen Gesandten sind zwar schon in Zoan und ihre Boten in Hanes eingetroffen, aber sie werden alle von diesem Volk enttäuscht werden müssen, das ihnen weder etwas nützt noch weiterhilft und ihnen nichts anderes einbringt als Enttäuschung und zusätzliche Schmähung. Dies ist die Botschaft für das Nilpferd des Südens. Durch ein Land der Not und der Angst, in dem es Löwinnen und Löwen, Nattern und geflügelte Reptilien gibt, tragen sie ihre Reichtümer auf Eselsrücken und ihre Schätze auf den Höckern von Kamelen. Sie tragen es zu einem Volk, das ihnen gar nichts nützt. Ägyptens Hilfe wird hohl und nichtig sein. Deshalb nenne ich dieses Volk Angeber und Nichtstuer. Sie schmieden einen Plan, der nicht von mir ausgeht. Sie schließen ein Bündnis, das nicht nach meinem Sinn ist. Sie machen sich auf den Weg nach Ägypten hinab, ohne mich zu fragen. Sie suchen dort beim Pharao Zuflucht, aber sie werden alle enttäuscht werden. Von diesem Volk, das ihnen nichts nützt, noch weiterhilft. Also sind sehr heftige Worte, finde ich, die Gott dort spricht. Das Volk Juda sucht bei Ägypten Hilfe, und menschlich gesehen ist das eine schlaue Lösung. Sie sind die logischen Schritte durchgegangen und haben einen Weg gefunden, ihrem Problem zu begegnen. Das machen wir ja auch. Planen, Pro und Contra abwiegen, Strategien überlegen, wie ich halt am besten zu meinem Ziel komme. Und grundsätzlich ist es sinnvoll, den Verstand, den Gott geschenkt hat, auch zu gebrauchen. Dafür hat er ihn uns ja gegeben. Doch im Fall von Juda, und ich denke auch immer mal wieder bei uns, ist die Lösung, zu der wir kommen, auf unseren eigenen Arten und Weisen, menschlich gesehen zwar eine schlaue Lösung, aber göttlich gesehen völliger Irrsinn. Aber warum eigentlich? Welches Problem hat Gott mit ihrer Entscheidung, Verbündete in Ägypten zu suchen? Ich meine, mag er die Ägypter nicht? Oder weiß er einfach nur, dass die momentan nicht stark genug sind, um ihnen wirklich helfen zu können? Oder ist er beleidigt, weil sie halt nicht gebetet haben? Die Antwort finden wir in den nächsten Versen, in den Versen 8 bis 11. Nun geh und schreib ihnen diese Worte auf eine Tafel. Verzeichne sie in einem Buch. Sie sollen dort für die Zukunft und für alle Ewigkeiten aufgeschrieben sein. Denn dieses Volk ist störrisch. Seine Söhne sind Lügner, die die Weissagungen des Herrn nicht gerne anhören. Zu den Sehern sagen sie, seht nicht. Zu den Propheten, weissagt nicht, weissagt uns nicht die Wahrheit. Streichelt uns mit Schmeicheleien und verhätschelt uns mit Täuschungen. Geht uns aus dem Weg. Tretet zur Seite, verschwindet, lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Die Hoffnung für alle übersetzt hier, wir wollen die Wahrheit gar nicht hören. Prophezeit uns lieber, was uns gefällt. Lasst uns in schönen Trugbildern leben, täuscht uns ruhig. Bieg doch die Wahrheit ein wenig zurecht, nur lasst uns endlich in Ruhe, verschont uns mit dem Heiligen Israels. Wir wollen die Wahrheit gar nicht. Seht ihr, das Problem von Juda, ja, geht viel tiefer als nur die Feinde da draußen. Sie denken, ihr größtes Problem sind die Assyrer, aber eigentlich ist ihr größtes Problem hier drin, im Herzen. Und als sie in Vers 1 gelesen haben, dass sie Dinge planen ohne Gottes Sinn, dann bedeutet das nicht, dass sie halt nicht gebetet haben und deshalb nicht wissen, dass sie eigentlich mit 5 Kilo Myrrhe mehr als statt Weihrauch nach 3 Tage später nach Ägypten hätten ziehen sollen. Um solche Sachen geht's nicht. Denn es heißt, dass sie völlig den Blick verloren haben für die Realität. Die wirkliche Realität. Sie haben den Heiligen Israels außen vor gelassen. Also aus Gottes Perspektive ganz anders aussieht. Sie haben vergessen, dass sie eigentlich Gottes Volk sind und sie haben vergessen, dass die Feinde da draußen ja tatsächlich bewusst von Gott dorthin gebracht wurde. Sie haben vergessen, dass Gott ihnen das schon längst gesagt hatte, sie schon längst gewarnt, dass wenn sie so weitermachen, wie sie momentan machen, ohne Gott und ihn ablehnend, ja, dass dann das Gericht über sie kommen würde. Und dieses Gericht, dass diese Feinde dann da sind, um sie ja eigentlich aufzuschrecken, damit sie wieder sich erinnern, damit sie wieder an den Heiligen Israels denken. Und Gott spricht hier, dieses Problem da draußen habe ich bewusst dorthin gestellt und ihr denkt, ihr könnt es mit Hilfe von Ägypten besiegen? Ihr glaubt, dass das Volk da drüben eine Chance gegen das Gericht des Heiligen Gottes, des Allmächtigen, des Schöpfers von Himmel und Erde hat? Liebes Volk Israel, ihr habt eindeutig überhaupt keinen Blick mehr für die Realität. Das Problem da draußen ist dafür da, dir dein Problem da drinnen zu zeigen. Und ich habe schon am Anfang gesagt, Probleme haben wir alle. Menschen, die an Gott glauben, genauso wie Menschen, die nicht an ihn glauben. Und ohne Gott ist unsere beste Möglichkeit, abzuwägen, planen, entscheiden und halt das Beste draus machen. Das ist eigentlich das Einzige, was wir tun können, wenn wir Gott nicht kennen. Doch mit Gott öffnet sich eine ganz neue Perspektive. Und wenn wir uns an ihn wenden, und das dürfen wir alle, verändert sich alles. Denn wenn Jesus Christus dein Herr und Heiland ist, dann hat das auch Auswirkungen darauf, wie du mit Schwierigkeiten, wie du mit Herausforderungen in deinem Leben umgehst. Ja, bereits darauf, wie du sie überhaupt siehst, was dein Fokus ist. Und diese andere Perspektive ist mehr als nur ein Gebet oder ein bisschen mehr Nächstenliebe. Wir müssen nämlich verstehen, dass nichts in dieser Welt geschieht, was außerhalb von Gottes Sichtweise geschieht. Und das gilt auch für die ganz schrecklichen Dinge, von denen wir am liebsten nie was gehört hätten. Und ich will nicht das Problem von Leid oder die Frage nach dem Leid heute in der Predigt irgendwie angehen. Das würde jeglichen Rahmen sprengen. Ich will aber darauf hinweisen, dass Gott uns nicht wie Spielpuppen verwenden will und auch diese Welt bewusst seinem Lauf lässt, wenn wir uns entscheiden, mit ihr was zu machen ohne ihn. Aber er verliert es nicht aus dem Blick. Das heißt, dass Gott sehr genau weiß, welche Herausforderungen wir gerade haben. Er weiß sogar viel mehr, viel genauer als du und ich, wie dieses Problem aussieht. Und er weiß auch, welchen Ausgang es aus diesem Problem gibt und was die tiefe Wurzel dieses Problems ist. Gottes Perspektive verändert alles, aber die eigentliche Frage ist, Wollen wir diese wirklich wissen? Was ist nämlich, wenn das Problem in meiner Freundschaft daherkommt, dass ich mich selbstsüchtig benommen habe? Nicht mit einem gebenden, sondern einem nehmenden Herz. Oder was ist, wenn die Streitsucht meines Sohnes und seine Ablehnung von allem, was mit dem Glauben zu tun hat, daherkommt, dass ich meine Prioritäten jahrelang falsch gesetzt habe und ihm vorgelebt, dass Hobbys vor Gottesdienstbesuch gehen und dass Entspannung wichtiger ist als Dienst? Was ist, wenn die Probleme in der Arbeit daherkommen, dass ich rücksichtslos bin und nicht auf meine Kollegen achte? Was ist, wenn niemand mit mir reden will, weil es in meinen Gesprächen immer nur um mich geht oder ich meine Meinung immer lauter kundtun muss als der andere? Wollen wir sowas wirklich wissen? Was da in unserem Herzen vielleicht los ist? Sind wir bereit, diese Wahrheit zu hören, uns unsere eigenen bitteren Wurzeln und Sünden zu stellen? Oder rufen wir wie Judah, ja, weissage uns nicht die Wahrheit, weicht ab von Pfad, biegt ab vom Weg, wir wollen es nicht hören. Natürlich hat nicht jedes Problem seine Ursache in mir selbst. Manchmal können wir wirklich überhaupt nichts für das, was gerade auf uns einstürzt. Und doch verändert auch hier Gottes Perspektive alles. Was ist, wenn die Wohnungskündigung Gottes Aufruf ist, meine Komfortzone zu verlassen und endlich dorthin zu ziehen, wo er mich schon lange hinruft? Was ist, wenn die Krankheit nicht nur ein schreckliches Übel ist, was so schnell wie möglich weg muss, sondern eine Chance, meine Prioritäten neu zu sortieren und eine Erinnerung daran, was im Leben wirklich zählt? Was ist, wenn der schwierige Kollege Gottes Mittel ist, in mir Feindesliebe und Geduld wachsen zu lassen? Dinge, worum ich gebeten habe. Was ist, wenn dieses Leid einfach dazugehört, weil Jesus auch gelitten hat und wir im Glauben teilhaben an dem? Würden wir das wissen wollen? Gottes Ziel ist nicht unsere Problemfreiheit, sondern unsere Veränderung zum Guten hin. Seine Priorität ist unser Herz, ja, unser Herz in das Licht des Lebens hinein und aus dem das Licht des Lebens in diese Welt hinausstrahlen soll. Und wenn wir sagen oder wenn wir singen, Gott ist gut und er meint es gut mit mir, dann heißt nicht, dass mir nur Gutes passiert und ich kein Leid mehr erfahre, sondern es heißt, dass er dich und mich in die tiefe Beziehung mit ihm, die Quelle des wahren Lebens, dem Vater des Lichts, von dem alles Gute kommt, ja, in diese Beziehung will er uns hineinziehen. Und er möchte uns trennen von allem, was diesem Licht nicht entspricht. Und manchmal geht dieser Weg auch durch Leid. Das Gericht, welches Gott durch Jesaja und auch andere Propheten dem Volk Juda ständig ankündigen ließ, ja, es war in erster Linie dafür da, sie dazu zu bringen, auf ihn zu schauen und zurück zu ihm zu kommen. Weil Leidfreiheit, ein Leben ohne Probleme und Enttäuschungen und Schuld, wird uns erst in der Ewigkeit versprochen. Und solange wir auf dieser Erde wohnen, sollten wir vielleicht, ja, wie der Philipp Mickenbecker, dessen Doku wir hier gesehen haben, oder viele von uns, ja, der so jung schon so krank war und mit dieser Ungerechtigkeit konfrontiert war, hat er gefragt, ja, nicht nach dem Warum, sondern nach dem Wozu. Gottes Perspektive anzunehmen und sich den dunklen Seiten unseres eigenen Herzens zu stellen, das fällt uns nicht leicht. Die Täuschung ist leichter anzunehmen. Die anderen sind schuld, ich habe einfach Pech, ich gerate mal an die Falschen, die Welt ist so ungerecht, ich bin immer die Person, die leiden muss. Wenn wir ehrlich sind, hatten wir alle schon mal so einen Gedanken. Und es stimmt, die Welt ist ungerecht. Und ja, es stimmt, Menschen behandeln uns manchmal unfair und verletzen uns. Und ja, es stimmt, manchmal leiden wir. Doch auch hier spricht Gottes Wahrheit, ja, die Ungerechtigkeit dieser Welt hat nicht das letzte Wort. Das falsche Verhalten des anderen sagt nichts über deinen Wert und Identität aus. Und aber es ist auch keine Ausrede, sich selbst falsch zu verhalten. Leid ist nicht unendlich. Und Leid bringt Geduld, Bewährung, Hoffnung hervor. Das lesen wir in Römer 5. Also Gottes Perspektive verändert alles, aber das Volk Juda will es nicht und muss mit den Konsequenzen leben. Wir lesen die Verse 12 bis 17. Deshalb entgegnet uns der Heilige Israels, weil ihr missachtet, was ich euch sage und euch lieber auf Erpressung und üble Tricks verlassen und stützen wollt. Wird die Sünde für euch wie ein Riss in einer uneinsturzgefährdeten hohen Mauer sein, der sich plötzlich ausdehnt, von einem Augenblick auf den anderen stürzt sie ein. Und ihr werdet wie Tongeschirr zerschmettert werden, schonungslos werdet ihr vollständig zertrümmert. Es wird sich keine Scherbe mehr finden, um darin ein paar glühende Kohlen von einer Feuerstelle zu holen oder Wasser aus einem Brunnen zu schöpfen. Denn so spricht der allmächtige Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein. Aber das wollt ihr nicht. Ihr sagt, wir wollen auf Pferden dahin fliegen. Ja, deshalb werdet ihr fliehen. Und wir wollen auf schnellen Tieren reiten, deshalb werden auch eure Feinde sehr schnell sein. Vor dem Schlachtruf eines Einzigen werden Tausende von euch fliehen. Fünf von ihnen werden euch alle in die Flucht schlagen, bis von euch nur noch ein kleiner Rest übrig ist. Dann seid ihr wie ein einsamer Kiefer auf einer Bergspitze oder wie ein Flaggenmast auf einem Hügel. Gott spricht, eure Entscheidung, die Wahrheit zu verwerfen, mich zu verwerfen, der ich die Wahrheit bin, wird euch zerstören. Es wird zum Tod führen. Und während der Vorbereitung dieser Predigt musste ich an eine Bilderreihe denken, die Edi und ich letzte Woche, glaube ich, in der Jugend verwendet haben für eine Andacht. Und ich habe einfach ein paar dieser Bilder mitgebracht, da sie in Meinung nach das Gesagte sehr veranschaulichen. Der Mensch, der die Herrlichkeit Gottes verlässt und dann die Konsequenzen tragen muss. Und wir könnten uns jetzt schon denken, es ist schon sehr heftig. Die sind doch immerhin Gottes Volk, ja, auch wir sind doch Gottes Geschöpfe, dass wir solche Zerstörung erfahren. Die Bibel sagt ja, weil der Lohn der Sünde der Tod ist. Und wenn wir die Wahrheit verwerfen, wenn wir Gottes Blick, seine Perspektive, sein Wesen, sein Wort verachten, und das ist das Wort, was da wörtlich drin steht in Vers 12, sie haben es verachtet, und uns lieber auf unser Können, unsere Denken und unsere Perspektiven verlassen, ja, wörtlich steht hier tatsächlich auf unsere Perversion verlassen. Wenn uns das mehr wert ist als die Wahrheit, dann müssen wir damit rechnen, dass wir die Folgen tragen. Wir schneiden uns vom Lebendigen ab. Was ist dann noch übrig, außer der Tod? Und da kann Gott noch so lieben, noch so treu, so gnädig sein, wenn wir ihn nicht wollen, und zwar ihn nicht wollen, so wie er ist, in seiner ganzen Größe und nicht als Münzautomat, ich werfe ein Gebet ein und unten kommt ein Segen raus, wenn wir ihn nicht wollen, als den Herrn und Heiland, den Retter und König, als den Gott, der über Himmel und Erde herrscht, dann sagt Gott, okay, ihr wollt mich nicht, das ist eure Entscheidung. Ihr hättet Rettung erfahren können. Ihr hättet stark werden können, der Vers 15. Aber wenn ihr es nicht wollt, dann müsst ihr auch mit den Konsequenzen leben. Ihr seid dann ein mahnendes Beispiel für alle anderen. Vers 17. Und das galt damals und es gilt heute noch, wenn wir Jesus ablehnen oder nur die Teile von ihm wollen, ihn so zusammenbasteln, wie es uns gerade passt. Dann werden wir uns selbst überlassen und die Sünde wird nun sich in unserem Leben ausbreiten wie ein Riss in der Wand, bis das ganze Gebäude einstürzt. Sünde zerstört. Das müssen wir verstehen. Und das ist eigentlich die große Botschaft des Alten Testaments, etwas, was viele nicht gar nicht so gerne lesen. Ja, ist das Abwenden von Gott, dass Sünde immer Folgen hat. Ja, und das ist Sünde zerstört. Aber das ist wichtig. Wir müssen es hören, wir müssen es wissen, denn wir müssen wissen, dass Sünde zerstört, bevor wir wirklich verstehen können, dass Gnade rettet. Lass uns den letzten Abschnitt lesen, die Verse 18 bis 26. Deshalb wartet der Herr sehnlich darauf, euch zu begnadigen. Er wird sich erheben, euch sein Erbarmen zu zeigen, denn der Herr ist ein gerechter Gott. Glücklich ist, wer auf ihn vertraut. Ja, Volk von Zion, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht mehr immer zu weinen müssen. Er wird dir ganz sicher gnädig sein, wenn du ihm um Hilfe bittest. Dein Rufen erhört er sofort. Der Herr hat euch zwar Brot des Drangsals zu essen und Wasser der Trübsal zu trinken gegeben, aber dein Lehrer wird sich nicht länger verborgen halten, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Ob dein Weg nach rechts oder links führt, wird eine Stimme hinter dir herrufen und dir es ansagen, das ist der richtige Weg, den geh. Und dann wirst du deine versilberten Götzen und deine mit Gold überzogenen Bilder verunreinigen und sie auf den Müll hinauswerfen und dabei rufen, weg mit diesem Dreck. Der Herr wird euch daraufhin mit Regen für eure Saat, die ihr in den Boden legt, segnen. Als Ertrag werdet ihr saftiges, nahrhaftes Brot haben und euer Vieh wird an jenem Tag auf fruchtbarem, weitläufigem Weideland grasen. Die Rinder und Esel, mit denen ihr den Boden bestellt, werden gutes Mischfutter essen, das mit Salz haltbar gemacht und mit der Schaufel und der Wurfgabel von den Spelzen gereinigt wurde. Auf jedem hohen Berg und jedem aufragenden Hügel werden Wasserbäche hervorquellen. Das wird am Tag des großen Massakers sein, wenn die Türme fallen. Der Mond wird genauso hell sein wie die Sonne und die Sonne wird siebenmal heller strahlen wie das Licht von sieben Tagen. So wird es sein, wenn der Herr anfängt, die Verletzung seines Volkes zu verbinden und die Wunden, die er ihnen schlug, zu heilen. Ich habe ein weiteres Bild mitgebracht. Es gibt immer Gnade. Gott ist ein Gott der Gnade. Er will sich über das Volk Juda erbarmen. Er will sich über uns erbarmen. Er will uns doch retten. Ach, wenn sie doch nur sich zu ihm kehren. Wenn sie sich doch nur an ihn wenden würden, ja, wenn sie doch nur umkehren und ruhig wären, still sein und vertrauen. Dann würde er in ihrem Leben wirken. Darin läge Rettung, darin Stärke, darin die Lösung. Gott wartet auf sein Volk. Er wartet auf ihre Bitte, auf ihr Rufen, ihre Einsicht. Er wartet voller Sehnsucht auf sie und auch auf uns. Gott will die Zerstörung nämlich nicht. Er möchte nicht, dass wir den ewigen Tod erleiden, dass wir keine Hoffnung und kein Leben haben. Und er hat alles getan, damit wir davon erlöst werden können. Er hat seinen eigenen Sohn Jesus Christus gesandt und in seinem Tod als Unschuldiger für uns Schuldigen und in seiner Auferstehung als Sieger über den Tod hat Jesus Gerechtigkeit und Gnade erwirkt. Und nun stellt er sich vor uns, über uns und spricht uns seine Gerechtigkeit zu. Ja, er nahm den Zorn Gottes auf sich, damit wir die Gnade Gottes erfahren können. Und die Tür zu dieser Gnade steht uns allen offen. Ja, wenn wir bereit sind, die Wahrheit zu hören und anzunehmen. Das können wir heute tun. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Römer 10, Vers 9. Jesus ist der einzige Weg aus unserem ultimativen Problem, ja das Problem der Sünde. Nur er allein schenkt uns Rettung, ewige Rettung, ja jeden, der ihn anruft. Aber wir haben gerade in diesem Jesaja-Text noch ein bisschen mehr gelesen. Und zwar nämlich, dass Gottes Gnade noch mehr schenkt als unsere Rettung. Also das ist zwar der allergrößte und die Grundlage, aber Gottes Gnade ist auch unser Trost. Vers 19. Du wirst nicht mehr immer zu weinen müssen. In den Problemen und Herausforderungen, die uns begegnen, dürfen wir wissen, dass er da ist. Er sieht unser Leid, er weint mit uns, er steht uns in den dunklen Stunden bei. Psalm 94, 19, als mich viele Sorgen quälten, gab dein Trost mir neue Hoffnung und Freude. Und Gottes Gnade ist es auch, dass er zu uns, ja, zu unserem Lehrer wird. Ein Lehrer, den wir sehen dürfen und von dessen Wort wir Hilfe erhalten. Jesus selbst ist unser Lehrer und sein Wort ist die Wahrheit. Und wir haben das Privileg, das Wort Gottes vor uns zu haben. Zugänglich, lesbar in unserer Sprache. Ja, wir dürfen lernen und verstehen, wie Gott denkt, was ihm wichtig ist. Erkennen, was wirklich wahr, was gut ist, was Leben schenkt. Psalm 32,8, ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten, mein Auge ruht auf dir. Also Gott holt uns nicht nur aus unserem Schlamassel der Sünde heraus, sondern er will uns auch den Weg weisen für unsere Zukunft. Und das finde ich so wichtig, weil ja, wir beten, wenn wir für die Gemeinde beten, oft für Wachstum oder für Mitarbeiter, für Finanzen und ja, gutes Miteinander, das ist alles gut und dafür dürfen und sollen wir beten. Aber wir dürfen auch für das beten, was Jesus für seine Gemeinde gebetet hat, nämlich heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ja, um die Wahrheit, dass das in unser Herz dringt. Wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, uns darin vertiefen, dann wird unser Denken erneuert und unsere Perspektive gerade auf unsere Probleme verändert sich. Dann können wir mit Zuversicht an Herausforderungen angehen, denn wir wissen, dass Gott größer ist. Unser Gott ist unser Versorger, wenn wir finanzielle Probleme haben. Darauf können wir bauen. Und Gott schenkt uns Worte der Weisheit, wenn wir nicht wissen, wie wir mit unseren Kollegen reden sollen. Und unser Gott schenkt Versöhnung und kann Herzen erweichen, wenn Kälte in der Ehe herrscht. Und unser Gott schenkt Vergebung und Gnade, wenn wir immer wieder versagen. Er deckt unsere Sünde auf, sodass wir verstehen und umkehren können und Veränderung erleben. Gottes Wahrheit verändert uns. Und auf sein Versprechen und seinem Wesen können wir bauen. Er ist unser festes Fundament, aber dafür müssen wir ihn ja auch kennenlernen. Und Gottes Gnade ist es, dass er uns lehrt und Gottes Gnade ist es, dass er uns nicht nur sein Wort gegeben hat, sondern auch seinen Geist, damit wir es wirklich verstehen und umsetzen können. Ob dein Weg nach rechts oder links führt, wird eine Stimme hinter dir herrufen und dir ansagen, das ist der richtige Weg, den geh. Der Heilige Geist, Paraklesis, der Ermutiger, der Ermahner, der Tröster, der Lehrer. Durch den Heiligen Geist können wir Gottes Wort verstehen. Durch den Heiligen Geist können wir die Sünde, aber auch die Gnade erkennen. Und er schenkt uns Erkenntnis und Weisheit und spricht in unsere Herzen hinein. Und er gibt uns den Mut, dem Wort Gottes zu gehorchen und die Kraft dafür. Und auch wenn das heißt, wenn dieser Gehorsam heißt, demütig zu sein und treu in der Arbeit, meinen Teil machen, auch wenn der andere Arbeitskollege es nicht macht. Auch wenn das heißt, jeden Tag neu Geduld und Liebe für meinen Ehemann oder meine Ehefrau üben, auch wenn er sich scheinbar nicht verändert. Auch wenn das heißt, das Gespräch mit den anderen zu suchen und in Liebe die Fehler ansprechen, auch wenn eventuell Unverständnis und Wut die Reaktion ist, auch wenn das heißt, ja auf meinen Bruder oder meine Schwester zuzugehen und meine Schuld zu bekennen, auch wenn es mich noch so schämt. Der Heilige Geist befähigt uns zum Gehorsam gegenüber unserem Lehrer Jesus Christus. Und es ist Gnade, dass unser Vater im Himmel uns diese Möglichkeit schenkt. Denn aus uns heraus würden wir weiter sündigen. Und schließlich beinhaltet die Gnade Gottes auch den Wunsch nach Heiligkeit, den Wunsch so zu leben und zu handeln, wie es ihm gebührt, auch wenn es nicht immer zu unserem Vorteil ist. Auch wenn es heißt, dass wir liebgewonnenen Gewohnheiten ja loslassen müssen, da sie uns schaden und zur Sünde verleiten, auch wenn wir vor anderen dadurch vielleicht dumm oder schwach da als oder so bezeichnet werden. Die Gnade Gottes bewirkt, dass wir uns trennen wollen von dem, was unsere Beziehung zu ihm zerstört. Ja, Vers 22, dann wirst du deine versilberten Götzen und deine mit Gold überzogenen Bilder verunreinigen und sie auf den Müll hinauswerfen und dabei rufen, weg mit dem Dreck. Ich weiß nicht, mit welchem Problem du momentan zu kämpfen hast. Und ehrlich gesagt, ich habe auch nicht die Lösung im Ärmel hier. Aber ich weiß, an wen du dich wenden kannst. Ich weiß, wer uns Trost schenkt, wenn unser Herz weint. Ich weiß, wer uns Wahrheit schenkt, wenn wir nicht weiter wissen. Und ich weiß, wer uns Kraft schenkt, treu nach Gottes Wesen zu handeln, wenn der Weg herausfordernd ist. Ich weiß, wer uns heiligt, vergibt, uns Gnade schenkt. Und ich weiß, welchen Unterschied es macht, wenn man die Wahrheit ins Gesicht schaut und sie nicht länger beiseite schiebt und die Ohren nicht länger verschließt. Ich weiß, dass Jesus Christus selbst die Wahrheit ist, die uns heiligt. Ja, durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könnt ihr stark sein. Gottes Perspektive verändert alles. Die kleinen Probleme trüben nicht länger den ganzen Tag, denn sie verlieren an Bedeutung in der Perspektive Ewigkeit. Die großen Probleme werden zu Zeiten des Vertrauens und Gebets. Zeiten, in denen wir unser Blick neu auf Christus ausrichten und Zeiten, auf die wir später zurückschauen dürfen und sagen, groß ist unser Gott, der uns durch die Not getragen hat. Und die zwischenmenschlichen Probleme werden zur Charakterschule. Hier lernen wir, was es wirklich bedeutet, aus Gottes Liebe herauszuleben und uns von dieser verändern zu lassen und uns stärken zu lassen. Hier erfahren wir hautnah Veränderung, Versöhnung und Vergebung. Und hier erfahren andere Gottes angebotene Veränderung, Versöhnung und Vergebung. Also Gottes Perspektive verändert alles. Trauen wir uns, der Wahrheit in die Augen zu schauen? Amen.